Ja, einen wunderschönen Vormittag, liebe Ausbilderinnen und Ausbilder, liebe Ausbildungscommunity, liebe Freunde, liebe alle, die sich für Ausbildung von jungen Talenten begeistern. Mein Name ist Mario Derntl und wir als Talents & Company dürfen euch in der Zukunft, in den nächsten Wochen, Monaten, auf eine kleine Reise mitnehmen zu Insights, zu Highlights, zu Erfahrungen, zu Erlebnissen, zu Interviews und Gesprächen mit Menschen, die Ausbildung geprägt haben und prägen, zu Erfolgsstories, zu Best-Practice-Beispielen, zu ganz, ganz viel spannenden Content zum Thema Potenzialentfaltung, zum Thema Ausbildung, zum Thema Menschen begeistern und fordern. In diesem Sinne würde ich sagen, wir starten los und stellen uns einmal vor. Und ich darf jetzt gleich beginnen und das Wort dann meine geschätzte Kollegin, die Julia, übergeben. Und jetzt sagen, Julia, vielleicht magst du den Zuhörerinnen und Zuhörern kurz sagen, wer du bist, warum du mit dabei bist und so wie die coolste Company sind.
Ich bin die Julia Engleder. Ich bin eigentlich das neueste Teammitglied hier. Ich bin erst seit 3 Monaten da. Komme aus dem Mühlviertel und habe mich ein bisschen ins Ausland verschlagen. Habe 3 Jahre lang in Deutschland studiert und habe meinen Weg wieder zurückgefunden und darf jetzt ein bisschen die Ausbildung in Österreich ein bisschen verbessern, helfen zumindest oder versuchen.
Ich würde sagen, das ist sehr erfolgreich.
Genau.
Ich super.
Das passt zu mir.
Danke, Julia. Christoph?
Ja, und ich bin der Christoph, ich bin auch da und bin auch schon ein bisschen mit am Weg. Spannende Reise. Talents & Company, gefühlt gibt es uns 2 Wochen, oder? Ja, Christoph Schaber, alles was das Thema Consulting betrifft, irgendwie auch bei mir, wenn es dann bei den Kunden ist und echt ein spannendes Erlebnis, was wir da, gerade wenn du so Erfolgsstories und so weiter bringst, was wir da einfach sehen dürfen und machen können. Und so gesehen, ja, bin ich auch schon gespannt, was so passiert. Ich merke wirklich, ich lebe in 2-Wochen-Rhythmen.
Ich kann mir das vorstellen, ja. Vielleicht nimm die Zuhörerinnen und Zuhörer mit, was hast du für einen Ausbildungs-Background, der auch, sage ich mal, vielleicht nicht ganz typisch ist für die Branche.
Ja, das mag sein. Ich habe Jus studiert, habe mich kurz in meiner Geschichte eingestellt und habe gemerkt, ich glaube, das passt nicht ganz. Aber ist definitiv was, was mich insofern geprägt hat und trotz allem, glaube ich, wichtig ist, weil ich habe sehr lang und begleitend zu meinem Studium auch sehr viel im Seminarraum Zeit verbracht und sehr viel und intensiv mit Lehrlingen auch gearbeitet in Lehrlingsworkshops und dann auch sehr lange die Ausbilderkurse auch abgenommen, die man der eine oder andere vielleicht schon kennt, was die Ausbildung betrifft. Und das ist eigentlich so mein Berührungspunkt dazu und wie dann die ganze Idee aufgekommen ist. Und der entscheidende Moment gekommen ist, bleibe ich im Gericht oder nicht, war es dann klar. Ich glaube, ich bleibe beim Flipstift.
Und ich kann mich heute noch erinnern, wie mein Christoph damals, wir waren ja glaube ich 2-3 Mal Abendessen und ich habe gemerkt, da rattert was bei ihm. Und dieses Thema Menschen zu begeistern, Menschen zu begleiten, ist etwas, das habe ich zumindest das Gefühl gehabt, da hat dich sehr abgeholt. Und ja, ob das die Julia oder der Christoph ist, allen Zuhörern und Zuhörern, Zuseherinnen und Zusehern, sei nur das Glück vergönnt, mit den beiden zusammenzuarbeiten, weil es ganz, ganz große Freude macht. Nämlich beide, die extrem spannende Fähigkeit besitzen. Und das ist auch was, glaube ich, was man junge Menschen sehr stark fördern kann, nämlich diese Empathie. Wenn du Christoph und die Julia mit einem Lehrling quatschen lässt, mit einem jungen Menschen, der vielleicht noch Unsicherheiten mit sich hat, dann gelingt es denen sofort eine Augenhöhe, eine Basis, nicht dem das Gefühl zu geben, so wie wir es manchmal in der Ausbildung ja noch erleben, ich schaue so von oben herab auf dich, sondern wir sind gemeinsam und wir wollen gemeinsam was bewegen. Aber gleiches finde ich auch mit dem CEO, wenn ich sage, hey, den brauchen wir genauso mit an Bord, weil der derjenige ist, der dann Veränderungen auch vorantreiben kann, weil er sagt, das ist Unternehmensstrategie und das ist sehr, sehr schön. Vielleicht noch 2 Sätze zu mir. Zum Abschluss des Intros, Mario Derntl, bin ebenfalls Mühlviertler, unteres Mühlviertel aufgewachsen, HTL probiert, aber meine Kompetenzen sehr stark in der Disco, in den Beiseln des Mühlviertels und überall anders gehabt, aber ganz, ganz wenig in der Schule. Was dann mit irgendwo 300 Fehlstunden und 7,5 im Halbjahreszeugnis und 5,5 im Jahreszeugnis auch recht eindeutig abbildbar war. Dann hat es geheißen, Derntl, geht sich nicht mehr aus. Da bin ich da gestanden, habe überhaupt keinen Plan gehabt, was ich mit meinem Leben tue. Und das sehr, sehr große Glück gehabt, dann in der Voestalpine, diesen kleinen überschaubaren Stahlverarbeitungsbetrieb, den man möglicherweise vom Hörensagen kennt, als einer von damals, ich glaube, 180 Lehrlingen eine Lehre als Mechatroniker zu beginnen. Und über Glück gehabt, weil ich damals dann einen Ausbilder gekriegt habe, der gesagt hat, Derntl, irgendwas kannst du schon, aber wenn du das jetzt noch nicht siehst und ihn vielleicht auch noch gar nicht spürst, irgendwas ist da und gemeinsam werden wir die jetzt 3,5 Jahre begleiten, um das aus dir rauszuholen. Und davon habe ich sehr profitiert. Der hat mich wirklich wie ein Ort, das war mein Mentor. Meine Eltern habe ich nicht recht als Autoritäten akzeptieren können. Und da war das erste Mal bei da, der mir irgendwie das Gefühl gegeben hat, das kriegen wir schon hin. Und davon habe ich sehr stark profitiert. Mir hat mir dann auch Lehre mit Matura ermöglicht, als frisches Modell. Habe dann in Wien und in den USA studiert und auch gelebt. Und die letzten 4 Jahre das Netzwerk, die Initiative Zukunft Lehre Österreich aufgebaut, wo es sehr stark um die Imageaufwertung der Lehre geht. Und jetzt gemeinsam mit dem großartigen Team und 3 weiteren Kolleginnen und Kollegen bei Talents & Company, wo wir die Vision verfolgen, durch den Einsatz von Daten nicht nur Betriebe dabei zu helfen, Lehrlinge zu finden, sondern diese auch wertschätzend, sinnstiftend auszubilden, dass ein junger Mensch seine volle Potenzialentfaltung in dieser Ausbildung erleben kann und sie somit auch langfristig ans Unternehmen zu binden.
Da habe ich echt schon einen spannenden Insight, weil du das gerade sagst. Wir können mittlerweile an den Umfragen, die wir machen, und wir machen regelmäßig Umfragen in Unternehmen, einfach auch wirklich auch belegen, dass es einen Zusammenhang gibt zwischen, wie fühle ich mich wohl im Unternehmen und werde auch gelobt. Also du findest zwischen diesen 2 Fragen einen Zusammenhang. Du merkst, alle, die sagen, ja, ich werde gelobt, ja, da ist das Wohlbefinden und die Wertschätzung und die wahrgenommene Wertschätzung einfach vorhanden und umgekehrt. Ja. Und
spannend,
ich glaub, das ist einfach schon, was du sagst, Daten, ja, und das gibt es.
Aber wie nimmst du das wahr, Christoph? Jetzt machen wir das seit gut einem Jahr, 14 Monate. Dürfen 40, 50, 60 Unternehmen in unterschiedlichen Varianten, Formaten begleiten. Was hat es mit diesen Daten auf sich? Wie empfindest du das? Hat das Mehrwert für das Unternehmen und da am Ende dem jungen Menschen, dem jungen Talent, das in der Ausbildung ist?
Ich beschreibe es ein bisschen so. Ich glaube, jedes Unternehmen sitzt auf einer kleinen Schatzkiste und jeder vergisst, wo er es eingraben hat. Und wir sind dann die Goldgräber, die suchen danach, holen es raus und bereiten es ein bisschen auf. Und man merkt schon, dass das einen Mehrwert macht. Einfach einmal vorzulegen. Ich gebe das simple Beispiel. In einem Recruiting-Gedanken zu sagen, hey, wie lange brauchen deine Lehrlinge eigentlich, bis sie sozusagen einmal das erste Mal, nachdem sie eine Zusage gekriegt haben, von dir wieder mal hören? Ja? Und das sind lange Zeiträume, von denen wir reden. Ja? Und das macht einen Unterschied aus, ob der Zeitraum kürzer ist oder nicht ganz so kurz. Ja. Ja?
Und ich denke da zurück, wie wir es ja teilweise ja bei Auswertungen oder auch bei persönlichen Erfahrungen erleben, dann hast du den Extremfall, dass jetzt zum Beispiel im Oktober eine Lehrstelle zugesagt wird für nächstes Jahr September und dann hört der 9 Monate nichts mehr vom Betrieb. Da meldet sich keiner mehr. Da kommt vielleicht einmal die Info her, ich brauche die Lehrvertragsunterzeichnung, du musst da mal 10 Minuten vorbeikommen mit deinen Erziehungsberechtigten, manchmal brauche ich einen Lehrling ja nicht einmal dazu gefühlt. Aber das war es schon und da denke ich mir oft, hey, da kann ich doch eine Beziehung zu einem Menschen schon aufbauen, schon Unternehmenskultur kommunizieren, ihm oder ihr schon das Gefühl geben, du kommst da an. Das passiert leider viel zu wenig noch, oder?
Ja, und ich glaube, wir sind diejenigen, die da dieses Bewusstsein auftreiben. Julia, ich glaube, du hast das auch letztens genau erlebt, wir waren beim Workshop und wenn man dann diese Ergebnisse herzeigt, also das macht schon was. Ich weiß nicht, wie es dir dabei gegangen ist, aber man sieht es dann schon in die Gesichter.
Man sieht da die Varietät von den Unternehmen. Von einem Unternehmen, das den Lehrlingen einen Adventkalender schickt, die Mitarbeiterzeitung, die Arbeitskleidung, bis zu, du bist angenommen und das war's. Funkstille 11 Monate lang.
Ja, da sehen wir schon, da gibt es noch ein bisschen einen Handlungsbedarf. Aber Julia, vielleicht nimm uns auch du mit. Du bist jetzt die Jüngste in dieser Dreierrunde. Ich kann mich noch erinnern, wie wir das erste Mal gesprochen haben. Was war dein Gefühl, wie du davon gehört hast, hey, die wollen durch Einsatz von Daten Ausbildung verbessern. Wie hat die das abgeholt und wieso sitzt du heute da, wo du sitzt?
Ich habe auch HTL gemacht, habe es aber abgeschlossen.
Gratuliere.
aber ich habe während der HTL schon gemerkt, das ist nicht so meins, das ist Programmieren, das ist Technische, aber ich mag echt gerne Probleme lösen und irgendwie Dinge herausfinden und habe während dem Studium ganz viel in der internationalen Jugendarbeit gearbeitet und Seminare gehalten und Seminare besucht und ganz viel genetzwerkt. Und ich hab das erste Gespräch gehabt mit euch und irgendwie hat das so die zwei Leidenschaften ein bisschen verbunden, dieses Probleme lösen und irgendwie so Dinge, Hintergründe herausfinden, aber halt auch das mit jungen Menschen reden. Und es ist voll spannend, wenn wir mit den Lehrlingen reden. Es ist so, ich bin halt doch nicht 10 Jahre älter als die, sondern halt nur vielleicht 5, 6, 7 Jahre. Und ich merke mit denen schon sehr Verbundenheit, weil die sind ja auch manchmal unsicher, aber die blühen dann richtig auf in den Interviews. Es ist richtig cool, dass die nicht abgeschlossen haben mit der Ausbildung. Also die sind nicht so, ja, ist jetzt so und ich drücke das durch, sondern die sind motiviert, was zu verbessern, Feedback zu geben. Und bei uns haben sie halt irgendwie ein bisschen die Möglichkeit, Feedback zu geben, ohne dass das jetzt gleich sie betrifft und das auf sie zurückzuführen ist.
In einem geschützteren Rahmen, wenn man so will, wo ja dann jemand da ist, der das auswertet, der begleitet, der unterstützt und der es nicht nur irgendwie sagt, okay, jetzt habe ich da meine Schulnoten quasi übergeben und kriegt dann vielleicht da gefühlt an ihrem Deckel, sondern das wird dann gemeinsam auch Schlüsse daraus gezogen und das aufgearbeitet. Jetzt sagen wir ja, wir arbeiten nach 8 Qualitätsfeldern und wir versuchen, oder ich versuche es anders zu sagen, wie wir damals uns angeschaut haben, wie tickt Lehrlingsausbildung eigentlich, was bewegt Menschen, wieso entscheiden sich junge Menschen für oder gegen einen Arbeitgeber oder auch nachher bleibe ich da. Da haben wir den Lebenszyklus von einem Lehrling einmal quasi am Reißbrett uns ausgemalt, vom ersten Berührungspunkt bis zur Entscheidung, bleibe ich oder bleibe ich nicht. Und nach mehreren Verfeinerungsmethoden sind da 8 Qualitätsfelder entstanden. Christoph, nimm uns vielleicht einmal auf die Reise mit. Was hat es mit dem auf sich und wieso ist es auch irgendwo klug, vielleicht nicht alles über einen Kamm zu scheren, sondern in einzelnen Mustern auch zu denken? Und was bringt uns das auch in unserer Arbeit?
Du gibst das Erklärung, glaube ich, gut mit. Es gibt ein bisschen einen Fahrplan einerseits, aber auch irgendwo etwas, das man auch verständlicher macht. Also ich merke das für uns in jedem Case, den wir haben, irgendwo einen Fahrplan zu haben, okay, so arbeiten wir, so denken wir. Und diese Qualitätsfelder sind eigentlich auch unser Gedankenmuster, wenn man so sagen will. Und das fängt beim Recruiting, wie du sagst, an. Ja. Pre-Onboarding als der nächste Aspekt im Lebenszyklus bis zur wirklichen Bindung, wie bleibt er denn? Und dann gibt es so Bausteine, wo ich sage, die machen was ganz was Wesentliches, dass dieser Lebenszyklus funktionieren kann. Sinnstiftung und Wertschätzung als ganz wichtiger Aspekt. Wie wird denn da geredet miteinander? Ja? Was sind die, wie geht man dem, wenn man so plump jetzt sagen darf, aber wie geht denn die Generation A mit der Generation B unter Anführungszeichen um? Ich versuche jetzt nicht das Wort Z zu verwenden. Ja? Und auch die Kompetenzen der Ausbilderinnen sich einmal anzuschauen. Bis hin zum Umfeld, wie ist dieser gesamte Ablauf Ausbildung auch organisiert, diese Kosten-Nutzen-Analyse, die wir da auch mit reinnehmen wollen. Und so diesen Aspekt, wie sieht Lernen und Qualifizierung im Unternehmen generell aus? Also das sind einerseits Dinge, wo ich sage, es gibt Kulturaspekte, die man beurteilen kann, aber ganz klar in diesen einzelnen Feldern auch Daten, die man zugeordnet oder erheben kann. Und da merkt man, da drifte ich ab, da könnte jetzt noch Stunden drüber reden, aber das gibt uns den Zugang, auch das zu vermitteln und auch irgendwo in jedem Case auch Problemfelder näher oder fokussierter zu bearbeiten, dort, wo sie auch wirklich den Bedarf haben. Und das ist auch ganz, ganz wichtig, mit jedem Kunden zu arbeiten. Ja. Wo steckt der Schuh? Wo sollen wir als erstes rein? Ja.
Von diesen 8 Qualitätsfeldern, Julia, in deiner Arbeit, wenn du sagst, wir begleiten jetzt einen Kunden, wo ist gefühlt, gibt es da was, wo man sagt, das ist eigentlich der Dauerbrenner, das ist immer wieder Thema. Gibt es was, wo ich sage, okay, eigentlich könnte man sich da sparen, dorthin zu schauen?
Ich glaube, das Hauptproblem oder der Dauerbrenner ist das Recruiting. Es ist auch in jedem Kickoff ist es so, ja, das größte Problem ist, die Quantität und Qualität der Bewerbungen zu erhöhen. Und ich glaube, das Zweite ist auch Sinnstiftung und Wertschätzung. Also es gibt ja auch die Studien, dass was ist jungen Leuten wichtig? Das Erste ist meistens Gehalt, aber das Zweite ist eine sinnstiftende und eine wertschätzende Tätigkeit. Und das sehen wir halt auch, dass das auch von den Lehrlingen immer gewünscht wird, die Arbeitstätigkeit und genau.
Da muss ich ein bisschen Insight geben. Wir haben immer so dieses interne Ratespiel nach jeder Umfrage. Wir arbeiten außer, was sind die besten und schlechtesten Werte? Und dann sitzt die Julia immer da und sagt, so Christoph, und was glaubst du? Was ist jetzt rausgekommen? Ja, was ist der beste Wert? Was ist der schlechteste? Ja,
Und ich kann das nur, was du auch sagst, dass Recruiting einfach eine Herausforderung ist. Das beschäftige ich mich auch schon einige Jahre auch mit diesem Thema. Und allein wenn man sich die Demografie anschaut, dann ist das mittlerweile schon eine hoch zugespitzte Situation. Wir haben noch zu keinem Zeitpunkt so wenig Menschen gehabt wie jetzt. Das heißt, es ist einfach auch extrem herausfordernd, Menschen für eine Lehre zu begeistern. Dann haben wir das Thema, dass es je nach Region, aber grundsätzlich schon eher auch herausfordernd ist, was das Image der Lehre betrifft. Und das macht die Situation natürlich für Ausbildungsbetriebe, würde ich sagen, mitunter sehr zugespitzt. Und dann habe ich auch die Konkurrenz der höheren Schulen. Also als junger Mensch habe ich halt einfach auch ein großes Potpourri quasi, an dem ich ausbilden kann. Vielleicht noch beim Thema Recruiting bleiben, Christoph, jetzt klopft da jemand an, kann man da sagen, diese 3 Quick-Tipps im Recruiting könnte man am Ausbildungsbetrieb unabhängig einer tiefen Analyse mehr mitgeben? Gibt es irgendwas, okay, das sind Hausaufgaben, die sollte jeder Betrieb einmal grundsätzlich machen, wenn er Menschen für sich begeistern möchte?
Das Erste, was man, glaube ich, Wir alle denken einfach in Eindrücke und man sollte sich mal darüber Gedanken machen, was ist denn der erste Eindruck, den ein junger Mensch hat, wenn er die Informationskanäle, die ein eigenes Unternehmen auch bereitstellt, auch sieht. Stichwort Webseite. Das wird auch sehr gern unterschätzt. Also einerseits der erste, Mobiloptimierung. Ja. Das ist einfach ein Kernfaktor geworden, dass junge Leute sich das einfach auch am Handy anschauen. Ja. Und das muss dementsprechend auch optimiert sein. Und nicht nur der Informationskanal, sondern auch das Bewerbungsformular selbst. Hey, Overkill, ja, also jedes zusätzliche Feld. Ja. Das ist so der zweite Punkt, wo man immer merkt, drauf schauen, brauche ich wirklich jeden einzelnen Aspekt? Und am meisten liebe ich so Felder wie und wie lange ist Ihre Kündigungsfrist? Ja?
Beim Lehrling.
Ja, bei Lehrlingen.
Also. Das ist wirklich, oder die vernetze dich mit LinkedIn und lade deinen LinkedIn
ja, genau.
CV hoch. Generell, ich frage mich da manchmal einfach, da bewirbt sich jetzt ein 14, 15, 16, 17-Jähriger. Braucht es den Lebenslauf eigentlich noch? Weil ich meine, was soll da drinstehen? 18 Jahre Berufserfahrung, 29 Zertifikate oder was? Was ist die Erwartungshaltung? Wieso verlangen das Betriebe noch?
Wir haben uns letztes Bewerbungsformular angeschaut und da ist noch Führerschein, Sprachnachweise, frühere Ausbildungen und als Beispiel ist gestanden Studium von 2008 bis 2011. Und das waren alles Pflichtfelder.
Ja.
Also wenn man 10% bei jedem Feld verliert, waren wir am Ende bei minus 100.
Ja. Das kann ich nur unterstreichen und das vielleicht auch an die Zuhörerinnen und Zuhörer, die 2 Stunden Überzeugungsarbeit bei der IT-Abteilung nicht das Standardprogramm, ohne da jetzt ziemlich Anbieter nennen zu wollen, zu nehmen und über alle drüber zu stülpen, das wäre schon mal eine wichtige Hausaufgabe, wenn ein Lehrling braucht nicht 7 Zeugnisse und 3 Lebensläufe hochladen, sondern ich brauche ein paar Grundinformationen und dann muss ich ihn oder sie in ein Unternehmen holen. Wieso ist das wichtig?
Wir merken einfach, es geht darum, diese Berührungspunkte zu schaffen. Und das Kennenlernen ist der ausschlaggebendste Punkt. Und das Stichwort dazu ist immer die Schnuppererfahrung, die Orientierung. Das passiert, und das merken wir auch in den Umfragen, die wir machen. Fact, jede einzelne Umfrage spiegelt wieder, dass der Entscheidungszeitpunkt oder der Faktor ist, der einer der größten ausschlaggebenden Punkte ist, wie hat die Schnuppererfahrung stattgefunden und hat sie überhaupt stattgefunden. Und umso mehr das transportiert werden kann, was das Unternehmen ausmacht in einem Schnuppertag, und so mehr man merkt, der kriegt Einblick in die Tätigkeit, umso eher wird das zu einem positiven Erfolg auch führen. Und das merken wir einfach, und das ist der Knackpunkt. Und ja.
So wichtig, was du sagst, und auch, da gibt es ja Studienergebnisse, die zeigen, dass Social Media zwar für die Wahrnehmung der Marke oft wichtig ist und es ist durchaus klug, ist auf einem größeren Ausbildungsbetrieb ist regional verankert, durchaus in der Region, aber dort einfach für Awareness-Building zu sorgen. Aber es gibt eindeutig empirische Daten, die belegen, ein junger Mensch trifft eine Berufsentscheidung nicht auf TikTok, Snapchat oder auf BeReal, sondern er trifft sie dann, wenn er das Gefühl hat, hey, der Ausbildungsbetrieb tickt so wie ich, ich habe da die Möglichkeit anzukommen. Ich bin dort nicht der Versager, der steppert war für die Schule, sondern da nimmt sich jemand Zeit, Geld, Energie, Investment, um mich als Mensch auszubilden und vor allem auch, Stichwort Eltern, ich kann denen, glaube ich, auch das Gefühl mitgeben, hey, dein Kind, kann ihr sicher ankommen, kann ihr gut ausgebildet werden, da kann ich Sorgen um die Zukunft deines Kindes machen. Wie war das bei dir, Julia? Eltern, haben die mitgewirkt auf deine Berufsentscheidung, haben die gesagt, hey, überleg dir gut, was du machst, hast du das völlig individuell selber entscheiden können?
Ich habe da einen sehr starken Willen und wenn jemand was einbietet, dann kann man damit eigentlich nicht mehr recht abbringen und deshalb, wenn ich so, ja, mach dein Ding, du wirst schon nicht auf der Straße landen, wir unterstützen dich, was du machen willst, und wenn es dann nicht klappt, dann kann man was anderes probieren. Ja. Ich habe da sehr viel Unterstützung gekriegt und auch, ja, genau.
Merkst du das auch, wenn wir jetzt mit Betrieben arbeiten, wie gehen die mit Eltern um? Findest du, dass diese Wahrnehmung, dass Eltern oder generell, es kann auch die Lieblingstante sein oder der Lieblingsonkel, dass die in der Berufsentscheidung von jungen Menschen eine große Rolle spielen, dass das zunimmt?
Ja, sicher. Also ich glaube, keiner geht mehr heim und sagt, ich mache das jetzt, egal was ihr sagt. Aber die Unternehmen, glaube ich, verstehen das noch nicht ganz, wie wichtig die Eltern und das Umfeld in der Berufsentscheidung ist.
Das glaube ich auch. Ich finde auch bei unseren Ergebnissen sehen wir das oft, ich denke mal oft im Schnuppern, oder? Oh, ja. Es wird ganz viel Energie in Schnuppern verwendet von jungen Menschen, fair enough, toll, aber wieso nicht auch die Eltern, das Umfeld, viele weitere dafür mit einzubinden?
ich glaube, das ist ja bewusst der Grund, warum wir zum Beispiel auch in der Befragung immer unterscheiden zwischen, wie werden die aufmerksam auf etwas, ja, und warum entscheiden sie sich für etwas. Und ich glaube, das ist auch so wichtig zu unterscheiden, dass das zwei unterschiedliche Dinge sind, wofür ich unterschiedliche Maßnahmen auch brauche. Ja. Das ist manchmal so ein Potpourri an Dingen, was ein bisschen zusammengemischt wird. Und ich glaube, das ist auch wichtig aufzutrennen.
Das ist richtig, ja. Das ist richtig. Bringt mich zu einem weiteren Punkt. Jetzt behaupten wir ja als Unternehmen, wir analysieren, wir befragen. Und da gibt es auch einen dritten wichtigen Punkt, der nennt sie Best Practice. Christoph, was hat es mit diesen Best Practice Beispielen auf sich und wieso sind die auch ein gewisser USP von dem, was wir da in der Lehrlingsarbeit einfach auch machen?
Ich glaube, das hat zwei Aspekte. Es hat sehr viel mit der Erfahrung zu tun, die man macht, ja, und was funktionieren kann. Ja. Und Best Practices sind für uns einfach auch Erfahrungswerte. Hey, wie machen andere Unternehmen? Wo sind die Erfolgsgeschichten da draußen in der Ausbildungscommunity zum Thema Lehrlingsausbildung? Ja, und die einfach auch vor den Vorhang zu holen. Es gibt da draußen so viel, das man sehen kann, entdecken kann. Ja. Und ich glaube, das muss man dann halt einfach irgendwo mal vorstellen und sagen, hey, schaut euch das an. Dann darf man aber so ehrlich sein und sagen, es wird nicht jedes Beispiel zu jedem Unternehmen passen, aber es kann ein Gedankenanstoß sein.
Das heißt, da gibt es kein One-Fits-All, sondern das ist ja...
Nein, das kann man wirklich... Und ich glaube, du kannst aus jedem Unternehmen auch ein Best Practice irgendwie auch finden, die Dinge, die im Unternehmen gut finden, gut sind. Ja. Und das ist auch manchmal das, was sehr schön ist für uns, da, wenn wir reinschauen dürfen, zu sagen, hey, euch ist da gar nicht bewusst, dass ihr das richtig gut macht. Wir sehen das, wie das bei anderen läuft. Ja. Und das muss man manchmal hervorgreifen. Aber gleichzeitig mit dem, wo läuft es anders wie, das mitzugeben, das ist total spannend, wenn du das merkst, sie mit diesen Beispielen zu konfrontieren. Stimmt eigentlich, so habe ich noch gar nicht drüber nachgedacht. Warum haben wir das eigentlich noch gar nicht auf dem Schirm gehabt?
Das stimmt, ja.
Das ist schon ein wichtiger Erfahrungsschatz. Und ein Aspekt, der mir da so wichtig ist, und das ist, glaube ich, für uns schon etwas von der Philosophie, etwas, dass wir sagen, diese Beispiele sind nicht nur österreichisch, sondern wir denken es auch darüber hinaus. Also da gibt es einen deutschen Markt, ich war letztens bei dem beim DALK, ja, Deutscher Ausbildungsleiterkongress, ja. Unsere deutschen Kollegen haben auch viele Probleme und viele Beispiele, aber gleichzeitig, wovon man lernen kann. Ja, und da gibt es auch die Schweizer.
Ganz spannend, dass du sagst, dass ich war gerade eine große Keynote in der Schweiz halten dürfen und dort entscheiden sich 65, 67 der jungen, ja, Prozent der jungen Menschen für eine Berufsausbildung. In Österreich sind wir bei je nach Region zwischen 30 und 50%, im Durchschnitt 40, also doch ein massiver Unterschied. Mhm. Und ich finde das auch spannend, dass du sagst, wenn du das anschaust, wir haben im deutschsprachigen Raum, nur im deutschsprachigen und die Berufsausbildung ist ja mittlerweile ein Exportschlager und allein in den USA werden über 1 Million Menschen schon in einem Berufsausbildungssystem ähnlich unserer dualen Ausbildung ausgebildet. Aber im deutschsprachigen Raum haben wir über 500.000 Ausbildungsbetriebe, die Dinge richtig machen, Dinge falsch machen, kommunizieren, die eine Story zum Erzählen haben. Und ich glaube, dieses Wissen zu sammeln, das aufzubereiten und ortsunabhängig Zugang zu Know-how haben, wo ich sonst vielleicht 27 Calls, 9 Recherchen und 3 Mal durchs Land fahren müsste, das wäre schon geil, oder?
Oh ja, ganz klar. Also ich glaube, da haben wir schon eine gewisse Rolle, die wir mitbringen können und auch die Perspektive damit noch mit drauf einbringen. Ja? Weil wir einfach sehr viele Beispiele sehen und wissen, auf was wir dann den Fokus legen. Was ist in der Zusammenfassung jetzt wichtig? Was ist jetzt der Kernpunkt des jeweiligen einzelnen Beispiels? Und ich glaube, da haben wir schon mit etwas, das sie auch weiterentwickelt und schon einmal entstehen ist.
Sehr geil.
Auf die spitzt.
Richtig. Julia, jetzt für unsere Zuhörerinnen und Zuhörer, was sind jetzt so die 3 größten Herausforderungen, die, wenn du bei Kunden draußen bist, wenn du Unternehmen unterstützen darfst, was bei dir mal aufpoppt, neben Recruiting jetzt vielleicht, was sind so Themen, die immer wieder sagen, wo man denkt, hey Leute, da haben wir vielleicht noch ein kleines Stück des Weges zu gehen.
Wenn wir jetzt schon das Generationenthema mal gehabt haben, ich glaube, das sind halt doch 30, 40 Jahre zwischen den Lehrlingen und den Ausbildern und das sagen uns die Ausbilder ganz oft, ja, ich weiß nicht, wie ich mit denen reden soll und die haben ja andere Werte und was halt manchmal vielleicht auch ein bisschen Ausrede ist, um sie nicht mit den jungen Leuten zu beschäftigen oder denen einmal zuzuhören, weil die sagen dann, ja, wir haben das aber immer schon so gemacht, was ja die 7 teuersten Wörter für Unternehmen immer sind. Genau, also dieses Generationenthema, das Kommunikationsthema und auch, dass die Lehrlinge nach der Lehre dann bleiben. Also wie binde ich sie ins Unternehmen? Das beginnt ja nicht im dritten Lehrjahr beim Abschiedsgespräch, sondern das muss ja eigentlich...
Da ist es spät.
Ja. Aber das ist ein gutes Stichwort, das du sagst, weil das erleben wir sehr häufig auch, wenn wir Unternehmen begleiten dürfen. finden Feedback-Gespräche statt? Na, alles selbstverständlich, natürlich. Ja. Wann finden sie statt? Du sagst es richtig, nämlich quasi dann, wenn die LAP ansteht oder möglicherweise sogar dann schon irgendwo vor dem Bundesheer kommst, eh wieder zurück. Und auch da gibt es ganz spannende Datenlage, dass eine Berufsentscheidung, bleibe ich auch darüber hinaus, die treffen ja viele, viele Lehrlinge bereits im ersten Lehrjahr, wenn ich merke, kümmern sie die eigentlich um mich? Habe ich dort eine Kollaborations- und Mitwirkungsmöglichkeit? Interessieren sie die überhaupt für mich? Und wenn ich dann am Ende des dritten Lehrjahres da stehe, dann ist es wahrscheinlich ein bisschen zu spät. Stichwort Generationen. Jetzt dürfen wir ja einerseits Unternehmen durch Datenanalyse, Datenauswertungen, Transformationsprojekten begleiten. Dann gibt es diese Plattform, diese Lösung, die Wissen, Best Practice vereint. Und dann gibt es noch Ausbilderinnenqualifizierung. Christoph, was hat es mit dem auf sich und wieso braucht es einen europäischen Lehrgang, ein eigenes Universitätszertifikat einer deutschen Universität für Lehrlingsausbilder? Ist das nicht überflüssig?
Nein, ganz und gar nicht. Aber ich glaube, vieles von dem, was wir da heute auch gesagt haben, was schon aufgekommen ist, bestätigt ja den Bedarf. Also wie rede ich denn mit der Generation? Also wie gehe ich auf die zu? Was sind die Themen? Ich glaube, Lehrlingsausbildung ist ja auch ein komplexes Gebilde und das einmal aus einer strategischen Perspektive auch betrachten zu können. Das ist eine Fähigkeit, wenn wir uns ganz ehrlich sind, die wird in einem 3-, 4-, 5-tägigen Kurs, glaube ich, nicht so stark vermittelt. Ja? Und das merken wir halt einfach, das ist aber in den Unternehmen so ganz, ganz wichtig, diese Perspektive, diese Langfristigkeit von Lehrlingsausbildung einmal in den Mittelpunkt zu stellen. Und das ist das, wo wir auch einen akademischen Lehrgang einfach auch haben oder mitgeschaffen haben, der genau das auch vereint. Ja? Welche Kompetenzen brauche ich innerhalb des Gebildes Lehrlingsausbildung, ja, um dieses Langfristige auch mitzunehmen? Was sind die Bausteine, die du machst? Das heißt nicht eins zu eins immer mit Lehrlingen auch arbeiten, sondern auch, wie kann Lehrlingsentwicklung auch stattfinden? Mhm. Und das ist etwas, das, glaube ich, im Einzelnen stattfindet, aber auch darüber hinaus. Und das, glaube ich, eben, da haben wir auch mit diesem akademischen Lehrgang, den es gemeinsam mit dem ACMI gibt, einfach den Vorteil, da diese Perspektive schärfen zu können. Ja. Und das möchte ich schon betonen, auch nochmal Unternehmen zusammenzuholen, die sich genau zu dem Thema dann auch austauschen. Du findest zusammen und
dieses Netzwerk, dieses Vernetzen.
Das ist so wichtig in dieser
Absolut. Community. Absolut, das stimme ich dir hundertprozentig zu. Und wenn du dann mit den Menschen sprichst, wie war es, dann merkst du, das ist so die Dankbarkeit für inhaltliche Inputs, aber einfach das, ich habe wieder die Chance gehabt, mich in der Branche oder auch branchenübergreifend mit Expertinnen und Experten auszutauschen, das hat einfach großen Mehrwert. Apropos Mehrwert, abschließend, jetzt noch 1, 2, 3 Tipps, denen du unseren Ausbilderinnen, Ausbildern, Zuhörerinnen, Zuhörern mitgeben möchtest. Was kann ich jetzt als Zuhörer, wenn ich den Podcast jetzt beende und mir denke, so, das hat mich jetzt motiviert, mich für dieses Thema einzusetzen. Was kann ich an schnellen Maßnahmen jetzt vielleicht damit bei mir umsetzen? Was können wir da unseren Zuhörerinnen und Zuhörern mitgeben?
Es muss nicht immer alles so bleiben, wie es ist. Ich glaube, einmal zusammensitzen und überlegen, hey, wo wollen wir eigentlich langfristig mit Lehrlingsausbildung hin, ist so ein ganz zentrales Thema.
Vision quasi.
Ja, genau. Ja. Wo wollen wir eigentlich, Lehrlingsausbildung 2030, wo wollen wir da hin, wo wollen wir da stehen? Ja. Wie soll es da ausschauen? Und da auch ganz, ganz wichtig für mich persönlich immer auch, was sagen denn unsere Lehrlinge zu dem, wenn wir sie fragen, Lehrlingsausbildung 2030, da ist ein Potenzial dahinter.
Also die mit einbinden, die immer fragen.
Ja.
Ja. Dann stelle sich vor.
Genau, ja, da steckt ein kleiner Schatz wieder dahinter. Ja. Das ist, glaube ich, eigentlich das Kernding, das auch zusammenzubringen. Da braucht es manchmal Rahmen, auch den Gestaltungswillen, aber die Zeit, sich dafür zu nehmen, ist definitiv gut investierte Zeit.
Vielen Dank. Julia, was fällt dir noch ein? Nur eine Maßnahme, ein Tipp, wo du sagst, das würde ich jetzt noch unseren Zuhörerinnen und Zuhörern mitgeben?
Nicht alles auf die Generationen schieben. Das hören wir von Lehrlingen und Ausbildern, so ja, das ist aber andere Generation, das sind alles nur Menschen, mit denen man reden kann, weil man nur genug mit denen redet und reden lässt und in einem Rahmen reden lässt, wo sie sich sicher fühlen, dann ist es jetzt egal, ob das Generation C, X, Y oder Boomer sind.
Richtig. Menschen zusammenzubringen, miteinander reden und nicht immer übereinander, finde ich, ist auch ein schönes Stichwort. Und vielleicht von meiner Seite noch, früher war es der Klassiker, wenn ich eine Lehre besuche oder wenn ich nachdenke, eine Lehre zu machen, dann sind das Poly-Absolventinnen, 9. Schulstufe, der Klassiker. Aber da hat sich was getan. Und ich habe das Gefühl, in ganz vielen Gesprächen merkst du noch, hey, wir investieren 90% unserer Energie in die NMS und die Polis, aber dass da draußen Schulabbrecherinnen und Schulabbrecher gibt, die mittlerweile einen wesentlichen Anteil ausmachen, dass es die duale Akademie, Lehre mit Matura, Lehre nach Matura, berufsbegleitendes Studium, Aqua-Ausbildungen, integrative Lehre, verlängerte Lehre, verkürzte Lehre. Also es sind gefühlt, nicht gefühlt, es sind in der Summe, glaube ich, sind 27, 28 verschiedene Ausbildungsmodelle. Es gibt nicht mehr die klassische Lehre. Und sich kritisch damit auseinanderzusetzen, habe ich eigentlich schon das volle Spektrum, bilde ich das schon ab oder gibt es da draußen vielleicht noch einen schlummernden Schatz, der nicht nur dazu führt, dass ich Menschen eine Chance gebe, sondern der auch dazu führt, mein großes Problem zu lösen, nämlich meine Lehrstellen zu besetzen. Das ist vielleicht noch eine kleine Denksportaufgabe, sich auch damit auseinanderzusetzen. Apropos Denken, Ausblick, was erwartet euch in den nächsten Wochen, Monaten? Ich darf schon zwei Gäste anteasern, mit denen wir tiefer eintauchen werden in ganz spezielle Best-Practice-Beispiele. Ein junger Mann hat da ein Modell eingeführt, das mittlerweile fast zum Exportschlager geworden ist, nämlich das Modell Recruiting nicht in den Büros des Marketing und des Personals alleine zu entscheiden, sondern die mit einbinden, die es betrifft, nämlich die Lehrlinge selber. Lehrlinge möglicherweise durch Lehrlinge rekrutieren zu lassen. Wie funktioniert das? Macht das überhaupt Sinn? Und hat das möglicherweise, ohne hier etwas wegnehmen zu wollen, auch dazu geführt, dass auf einmal die Bewerberzahlen, ich will nicht sagen explodiert sind, aber ich glaube, ich kann schon viel anteasern, da hat sich in eine sehr, sehr positive Richtung etwas entwickelt. Und diesen Herrn haben wir bald hier bei uns im Podcast, aber auch eine Dame, die unglaublich ist, eine Energie hat, die du nur selten erlebst und die meiner Meinung nach einen der spannendsten Transformations-Change-Prozesse in der Berufsausbildung in einem Technologiekonzern federführend angeführt hat, die dazu einen Beitrag geleistet hat, dass die Ausbildung dort einen Stellenwert hat, der sehr, sehr beeindruckend ist und der auch zu einer Ver-X-Fachung der Bewerberzahlen geführt hat. Auch mit dieser Dame werden wir in sehr, sehr naher Zeit über dieses Thema quatschen und ich freue mich darauf. Danke an alle Zuhörerinnen und Zuhörer, die sich die Zeit genommen haben, heute in unserer ersten Folge mit dabei zu sein. Danke an dich, Christoph, für die Insights. Danke an dich, liebe Julia. Und wir freuen uns aufs nächste Mal. Ciao, ciao.